schönen guten Morgen. Einen letzten schönen guten Morgen. Also, Osterjugendtagsmorgen, meine ich. Ist der für mich? Weil der auf meinem Tisch liegt?
Ja.
Okay, gut. Hat jemand Hunger auf Schokobon? Ich bin auf Diät gerade. Da hinten waren die Finger zuerst hoch. Wer von euch macht Sport? Wer von euch macht gerne Sport? Wer von euch macht nur ab und zu Sport, damit es was Besonderes bleibt? Okay, gut. Also ihr wisst auf jeden Fall alle, was Sport ist. Das ist schon mal gut. Ich mache auch Sport. Ich kämpfe im Moment so ein bisschen damit, wieder mehr Sport zu machen. Aber ich mache eigentlich sehr gerne Sport. Ich laufe gerne. Ich mag das zu laufen, weil da ist man so ein bisschen mit seinen Gedanken alleine. Man hat halt diese Strecke und man kann nicht raus und dann hat man viel Zeit zum Nachdenken und es spornt einen auch immer so ein bisschen an, na, bis zum Ziel durchzuhalten. Ich habe mich vor einigen Jahren mal getraut, in Schwerin beim Fünfseenlauf mitzumachen. 10 Kilometer, das ist so der Einsteigerlauf, weniger gibt's nicht. Und ich habe mich darauf vorbereitet, 10 Kilometer, und habe gedacht, ja, das wird schon irgendwie. Und es lief auch super. Ich bin losgelaufen und ich habe gedacht, ja, das wird wahrscheinlich, weiß nicht, so nach 2-3 Kilometern, da wirst du wahrscheinlich schon aus der Puste sein, weil so die Trainingsstrecken, die ich gelaufen bin, das waren immer so, ja, vielleicht 4, 5 mal 6 Kilometer, aber ich bin nie vorher 10 Kilometer gelaufen. Aber das lief und lief und lief und ich hatte dieses Bild, ja, im Ziel anzukommen, 10 Kilometer geschafft zu haben und immer weiter auf dieses Bild zu, und es lief und es lief und es gab überhaupt keine Probleme. Erst kurz vom Ziel, komischerweise, so bei 8,5 ungefähr, noch 1,5 Kilometer zu laufen und du denkst, ey, die sollten doch jetzt auch kein Problem mehr sein. Auf einmal denkst du, da steht der Mann mit dem Hammer, pff, macht einmal so und ja. Es ist interessant, dass Marathonläufer das ähnlich berichten, dass nicht irgendwie nach 10 Kilometern vom Marathon die Probleme kommen, sondern so relativ kurz vom Ziel, so bei Kilometer 35, 36, 37, wenn man eigentlich schon fast da ist, dann steht der Mann an der Ecke und knockt dich aus. Wenn wir heute Morgen wieder in die Bibel schauen, dann werden wir sehen, dass das bei Nehemia ähnlich ist oder dass zumindest die Gefahr eine ähnliche ist. Weißt du, wenn du ein Bild hast, eine Vision, die du verfolgst und da dranbleiben möchtest, dann mach dir bewusst, dass du mit Widerstand rechnen musst. Und dann mach dir bewusst, dass dieser Widerstand ganz oft nicht am Anfang kommt. Dass es ganz oft nicht die ersten Schritte sind, die schwierig sind, sondern dass es ganz oft die Schwierigkeit ist, durchzuhalten, bis zum Ende zu gehen, dran zu bleiben. Widerstand. Nehemia erlebt genau das, als die Sache so richtig ins Rollen kommt. Wir haben gestern gesehen, wie die Leute in Jerusalem Seite an Seite stehen und bauen und die Mauer wächst. Und dann kommen plötzlich die Leute und sind sauer auf die Mauer. Und wir wollen heute Morgen 3 Dinge lernen über Widerstand. Das erste ist, dass die Vision von Nehemia kritisiert wird. Das zweite ist, dass die Vision von Nehemia attackiert wird. Und das dritte ist, zum Glück, dass der Angriff pariert wird. Und ich lade euch auch heute Morgen wieder ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen oder die Bibel-App zu öffnen. Wir gehen ins Kapitel 3 und 4 von Nehemia. Kapitel 3, Abvers 33. Und es geschah, als Sanballat, den haben wir im 2. Kapitel schon mal ganz, ganz kurz kennengelernt, es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und er spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Heer von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es ihnen zulassen? Werden sie etwa opfern? Werden sie es an diesem Tag vollenden? Werden sie wirklich die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, die doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, was sie auch bauen. Wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, er würde ihre steinerne Mauer auseinanderreißen. Jetzt spricht wieder Nehemia, höre unser Gott, denn wir sind zur Verachtung geworden. Und bring ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und gib sie dem Raub hin in einem Land der Gefangenschaft. Deck ihre Ungerechtigkeit nicht zu und ihre Sünde werde nicht ausgelöscht vor deinem Angesicht, denn sie haben dich gereizt, als sie die Bauleute gesehen haben. Aber wir bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer wurde bis zur Hälfte geschlossen und das Volk hatte Mut zur Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Aschduditer hörten, dass die Ausbesserung der Mauern Jerusalems fortschritt, dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich, alle miteinander zu kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und Schaden anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger sinkt und es ist viel Schutt da und so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen und es nicht sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, zu uns kamen und wohl 10-mal sagten, kehrt zu uns zurück. Da stellte ich an niedrigen Stellen des Raumes hinter der Mauer, an nackten Plätzen, da stellte ich das Volk auf nach den Familien mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und ich sah zu und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und für eure Töchter und Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat vereidelt hatte, da kehrten wir alle zur Mauer zurück, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte die Lanzen und die Schilde und die Bogen und die Panzer hielt. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Die Vision von Nehemia und die Arbeit des Volkes wird kritisiert. Vielleicht fragst du dich, was hat dieser Sanballat eigentlich für ein Problem damit, dass Nehemia baut? Warum ist es für ihn so schlimm? Es ist doch einfach nur eine Stadt in der Nachbarschaft. Samaria, Jerusalem, knappe 40 Kilometer. Es kann doch nicht so schlimm sein, wenn da einfach eine Mauer gebaut wird. Vielleicht ist es euch aufgefallen, Sanballat und sein Gefolge besteht aus Samaritern. Möchte ich euch kurz erklären, die Samariter sind eine Art Volk, das neu entstanden ist in dieser ganzen Umbruchszeit. Ja, es war das Volk Israel war aufgeteilt in das Nordreich und in das Südreich. Im Nordreich waren 10 Stämme, im Südreich waren 2 Stämme. Und das Nordreich war seit dem König Salomo so, dass es keinen einzigen König mehr gab, von dem die Bibel sagt, dass er getan hat, was Gott gefallen hat. Es gab im Nordreich nur Könige, die Götzendienst praktiziert haben, die falsche Opfer gebracht haben, die teilweise sogar Menschenopfer gebracht haben, alles Dinge, die Gott nicht gefielen. Und deshalb wurde das Nordreich viel früher als das Südreich gefangen genommen und ins Exil geführt. Und habt ihr gelernt, ne? 5, 8, 6. Wie geht's weiter? Nochmal lauter bitte. 5, 8, 6. Jerusalem ist Ex. Und als das Südreich, also Juda und der Stamm Benjamin auch, dann besiegt werden und weggeführt werden, da da beginnen diese die Perser und die Babylonier eine neue Politik. Und diese Politik sieht so aus, dass sie immer nicht das ganze besiegte Volk wegführen, sondern immer nur einen Teil. Und dass sie Teile von anderen Völkern nehmen und in dieses Gebiet hineinsetzen. Und es war im Nordreich ganz massiv. Ein Teil des Nordreichs wurde weggeführt und dafür nahm man andere Volksstämme und siedelte sie im Nordreich an. Und das Ziel dahinter war, die ursprüngliche Kultur völlig auszulöschen. Da sollte ein Mischvolk entstehen. Juden sollten sich mit anderen vermischen und die anderen auch wieder mit anderen, sodass letzten Endes ein großer Mischmasch entsteht. Und niemand mehr sagen kann, ja, das ist eigentlich Gottes Volk. Das ist so, ist ein bisschen kompliziert, aber das ist die Situation, die wir hier finden. Jetzt kommt Nehemia zurück ins Südreich, wo fast ausschließlich Juden lebten. Und dann haben wir das Nordreich mit Samaria als Hauptstadt, wo ganz unterschiedliche Leute leben. Da leben Leute, die haben noch nie was von Gott gehört. Dann ist ja ein Überrest von Leuten, die wissen noch was von Gott und würden eigentlich gern wieder zurück, aber sie haben vielleicht jemanden geheiratet, der nichts von Gott wusste und dann gehen sie eben nicht zurück. Und dann gibt es Leute, die denken, eigentlich sind wir doch Gottes Volk und jetzt kommen die Juden zurück nach Jerusalem und jetzt machen die uns unseren Platz streitig. Wir waren doch der Rest, der noch zu Gott gehalten hat, der hier geblieben ist. Und jetzt kommen die anderen und denken, nur weil sie Jerusalem wieder aufbauen, wären sie die Besseren oder wären sie die zu Gott gehören. Also es ist ein bisschen Neid mit im Spiel, es ist ein bisschen Konkurrenz mit im Spiel. Und Sanballat hat den Eindruck, wir haben es nicht ganz richtig gemacht. Wir haben mit den anderen nicht göttlichen Völkern gemeinsame Sache gemacht. Und jetzt kommen da welche zurück, die nur auf Gott hören. Und das bringt bei ihm einen Konkurrenzgedanken. Und deshalb hat er so ein großes Problem damit, dass Nehemia die Mauer wieder aufbaut. Schauen wir uns an, wie er jetzt versucht, den Leuten, Leuten in Jerusalem Steine in den Weg zu legen. Das ist ganz interessant, er könnte ja auch einfach losziehen mit seinem Heer und gleich anfangen zu kämpfen. Das macht er aber nicht. Er kritisiert erstmal nur. Er versucht, dass die Motivation am Bau schwindet. Wir haben gelesen, dass er in Vers 34 anfängt zu spotten. Was machen die ohnmächtigen Juden? Das kann doch nicht sein. Die sind doch nicht ganz bei Trost. Die haben ja ohnmächtig. Die haben irgendwie die Macht über sich selbst verloren. Die haben ihren Verstand verloren. Wie kann man denn auf die blödsinnige Idee kommen, eine niedergerissene Mauer, die seit Jahrzehnten in Schutt und Asche liegt, wie kann man denn auf die blödsinnige Idee kommen, die Mauer wieder aufzubauen? Die ohnmächtigen Juden. Spielt man auch ein bisschen mit hinein, werden sie etwa wieder opfern? Sind sie wirklich so vermessen zu sagen, sie kriegen das wieder hin, diese Stadt aufzurichten? Also so ein bisschen größenwahnsinnig. Ja? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ihr das schafft. Du glaubst doch nicht wirklich, dass es in Jerusalem wieder Opferdienst geben wird und der dann auch Gott noch gefällt. Kannst du dir das wirklich vorstellen? Ja, und der Tobia, sein Knecht, der setzt noch einen drauf, der sagt, vielleicht schafft ihr das zu bauen, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass diese Mauer lange stehen wird, oder? Selbst wenn ihr das schafft, wartet ein paar Wochen und dann stürzt das ganze Ding wieder ein. Ja, das sind Dinge, die zielen auf die Motivation. Sanballat und Tobia wollen Nehemia und dem Volk einreden, das, was ihr macht, wisst ihr, ihr seid nicht ganz bei Trost. Ihr schafft es sowieso nicht und selbst wenn ihr es schafft, dann dauert es nicht lange. Und eigentlich sind Sanballat und Tobia Leute, die mal etwas mit Gott zu tun hatten und jetzt irgendwie falsche Gottesmaßstäbe haben, falsche Gottesbilder haben. Und es ist eine traurige Wahrheit, dass Widerstand für dich und dein Bild von deinem Leben mit Jesus allzu oft bei den Leuten beginnt, wo du eigentlich sagst, hey, das sind doch meine. Das sind doch Leute aus den eigenen Reihen. Und die fangen plötzlich an, mir Vorwürfe zu machen, weil ich ein entschiedenes Leben mit Jesus leben möchte. Die fangen an, mich dafür zu kritisieren, dass ich vom Osterjugendtag zurückkomme, neue Motivation bekommen habe und sagen, bisschen radikal die Ideen, die du da mitgebracht hast, oder? Also, dass du jetzt wirklich so zielgerichtet mit Jesus leben willst, ganz schön radikal dein Christsein, oder? Überleg nochmal. Also, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Ich freue mich immer, habe mich jeden Morgen gefreut, wenn ich hier reinkam in den Raum und hier ein paar Leute gesehen haben, die ihre Bibeln aufgeschlagen hatten, teilweise saßen welche zusammen, haben gemeinsam gelesen oder haben gebetet. Finde ich super, dass ihr euch auch auf einem Jugendtag, wo man spät ins Bett geht, morgens früh die Zeit nehmt. Und vor allem auch, wo viele andere da sind, die liegen bleiben. Ich will gar nicht sagen, dass ihr nicht liegen bleiben dürft. Ja, das ist kein Zwang, morgens früh stille Zeit zu machen. Ja. Aber ich habe das selber früher oft erlebt, wenn man auf solchen Veranstaltungen war, dass dann war man so der Fromme. Wenn man trotzdem morgens auf dem Jugendtag sich da hinsetzt mit seiner Bibel, dann du bist einer von den Superfrommen, ne? Dir reicht das mit den Bibelarbeiten nicht aus, du musst noch einen obendrauf setzen und selber auch noch. Oder so nach dem Motto, machst du das denn zu Hause auch oder machst du das nur auf dem Jugendtag, wo ganz viele Leute sehen, dass du morgens deine Bibel liest? Es sind so unterschwellige Vorwürfe, die uns entgegengeschleudert werden. Wo Leute versuchen, dir das madig zu machen. Du hast ein Bild bekommen, du hast eine Vision davon bekommen, wie du mit Jesus leben möchtest und dann kommt Widerstand, dann kommen Vorwürfe aus den eigenen Reihen. Oder dann kommen Leute, die dich ernüchtern wollen und sagen, ja, weißt du, ich war früher auch so, ich bin vom Jugendtag nach Hause gekommen und dann war ich super motiviert und wenn dann erstmal das Arbeitsleben wieder anfängt, dann wirst auch du merken, dass du auch nur ein ganz normaler Mensch bist. Und dir wird gleich so die Motivation aus den Segeln genommen. Oder dann kommen Leute und sagen, wie du läufst jetzt immer mit so einem Stapel Karteikärtchen rum und möchtest Bibelverse auswendig lernen. Ja, habe ich früher auch mal gemacht, habe ich alle vergessen. Brauchst du gar nicht erst anfangen. Es ist eigentlich traurig. Aber ich möchte das gerade heute, wo der letzte Tag ist, mit auf den Weg geben. Wir müssen, wenn wir eine Vision haben, mit Jesus zu leben, wir müssen mit Widerstand aus den eigenen Reihen rechnen. Vielleicht liegt es manchmal daran, dass Leute dich sehen und vielleicht selber ein schlechtes Gewissen bekommen und sagen, ja, eigentlich müsste ich mein Leben mit Jesus auch mal wieder überprüfen, aber habe ich gerade nicht so die Lust zu, deshalb mache ich es dem anderen lieber madig. Ich beruhige mein Gewissen damit, indem ich dem anderen sage, das, was du machst, ach, das klappt sowieso nicht. Widerstand aus den eigenen Reihen. Ja, denk nochmal an den Lauf, der Mann mit dem Hammer, der da steht und dich mit deiner Vision ausnocken möchte. Wie reagiert Nehemia auf diese Angriffe? Im ersten Moment denkt man vielleicht, ja, er legt sich irgendwie Diskussionsstrategien zurecht. Argumente, warum das alles richtig ist mit dem Mauerbau. Dass er vielleicht Sanballat auch nochmal sagt, ja, weißt du, aber Gott hat das bestätigt und mein ganzer Weg und erzählt ihm das. Aber das haben wir nicht, hat das einer gelesen von euch in dem Text? Vers 36. Nehemia betet, er geht zu seinem Gott und sagt, höre unser Gott, wir sind zur Verachtung geworden, und bring du ihren Hohn auf ihren Kopf zurück. Nehemia kümmert sich überhaupt nicht darum. Nehemia geht auf seine Knie und sagt, Herr, du siehst, wir sind angefochten, da sind Leute, denen passt es nicht, aber wir wollen bauen, wir wollen an unserer Vision weiterarbeiten. Kümmer du dich um diese Leute und mach mit ihnen, was du für richtig hältst. Nehemia verschwendet seine Zeit nicht mit Diskussionen, die er mit Sanballat führt. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen von diesen beiden Leuten. Er bleibt in Jerusalem und baut mit seinen Bauleuten in der Stadt weiter. Heute Morgen nochmal ein Zitat von Luther mitgebracht. Ich habe festgestellt, ich zitiere ganz schön oft an Luther an diesem Wochenende, obwohl ich gar kein Lutheraner bin. Luther hat es ganz einfach formuliert: Ora et labora. Ora, ja, ist hören, reden, ne, orare, das weiß ich nicht. Beten, ja, danke, bete. Ja. Bete, steht ja auch da, ne? Bete und arbeite. Ja. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen von Leuten, die dich kritisieren, weil du ein Leben mit Jesus leben möchtest. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen von Menschen, die dir das madig machen wollen. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen von Leuten, die dir sagen, weißt du, das hat eh keinen Zweck. Die dir vielleicht sagen, ja, du bist jung, wenn du erstmal älter geworden bist, wirst du merken, dass das alles nicht so läuft, wie man sich das als junger, enthusiastischer Mensch vorstellt. Bring das Gott. Befiehl ihm das an und sag, Herr, ich hab dieses Bild, ich bin vom Osterjugendtag oder wo auch immer du neue Bilder für dein Leben mit Jesus bekommst. Ich bin zurückgekommen und ich möchte mit dir, und da sind Leute, die reden dagegen. Schenk du mir den Blick, dass ich weitergehen kann, dass ich mich nicht aus der Ruhe bringen lasse, und kümmere du dich um diese Menschen. Begegne du ihnen. Sorg du dafür, dass sie vielleicht auch Motivation bekommen. Sorg du dafür, dass sie ihre Klappe halten, dass sie mich nicht kritisieren. Aber vergeude nicht deine Kraft damit, dass du von der Vision, an der du anfängst zu arbeiten, Kräfte abziehst, um mit ihnen Diskussionen auf verlorenen Posten zu führen. Diese Woche ein richtig schönes Erlebnis. Ich hatte am Donnerstag die letzte Vorlesung, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe, war Kirchengeschichte. Jetzt werden viele von euch sagen, oh, Kirchengeschichte, das hört sich so richtig nach Gähnen an. Ist es nicht, Kirchengeschichte ist ein Hammerfach, vor allem wenn man gute Dozenten hat. Und wir hatten am Donnerstagnachmittag war Thema der Beginn des Pietismus. Das ist war eine Strömung innerhalb der protestantischen Kirche nach der Reformation. Das hat nach der Reformation knappe 100 Jahre gedauert. Da war das auch alles wieder so ein bisschen in eingefahrenen Gleisen. Und dann gab es einen Mann, der heißt Jakob Spener. Er war Stadtpfarrer in Frankfurt. Und der hat es wirklich ernst gemeint. Und hat gemerkt, da sind andere Leute in seiner Kirche, die meinen das auch ernst. Die führen nicht so ein laues Christentum, wo man einfach in die Kirche geht, weil man es macht, sondern wo man wirklich mit Jesus leben möchte. Und das war der erste Mann, nach den ersten Christen, die wir in der Apostelgeschichte finden, der so die Idee hatte, Hauskreise zu machen. Und er hat sich mit Leuten aus seiner Kirche, der hat sie eingeladen und gesagt, hey, wir können uns auch in der Woche nochmal treffen und Hauskreise machen, unseren Glauben auch in der Woche teilen. Das müssen wir nicht nur im Kirchengebäude am Sonntag machen. Und das wuchs, und irgendwann hat er 50 Leute gehabt, mit denen er sich in der Woche trifft. Und dann regt sich Widerstand. Da gibt es Christen, die sagen, Moment mal, also das kennen wir jetzt aber nicht so. Also sich mit der Bibel beschäftigen, Gottesdienst halten, das macht man sonntags in der Kirche, aber nicht mitten in der Woche. Das haben wir ja noch nie so gehabt. Spener hatte eigentlich die Vision, dass alle Leute aus seiner Kirchengemeinde das machen. Dass alle Leute aus seiner Kirchengemeinde sich auch in der Woche nochmal treffen, um die Bibel zu lesen. Aber dann hat er einen Impuls bekommen zu sagen, Moment, ich vergeude jetzt nicht meine Kraft damit, hunderte Diskussionen zu führen, warum das in Ordnung ist, und Leute zu motivieren, die einfach nicht wollen, sondern ich konzentriere meine Kraft auf die, die da sind. Und dann kam ich am Donnerstagabend hier hin und habe gefragt, ja, wie viel sind wir denn eigentlich dieses Jahr? Ich hatte am Donnerstagmittag hatten wir Gebetskreis für Ostdeutschland an der FTH. Da habe ich noch gesagt, ja, ich fahre auf so einen Jugendtag, da sind so 180, 200, 220 Leute. Das waren so die Erfahrungen aus früheren Jahren. Und dann kam ich hier hin und Stefan sagt, ja, so 110 Anmeldungen. erstmal gedacht, okay, 110, ganz schön wenig. Jetzt bist du die 550 Kilometer gefahren. Sorry, die Auflösung kommt gleich noch, ja. Ich habe mich schon richtig schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, als guter Prediger muss man eigentlich sagen, ich würde 1000 Kilometer fahren, selbst wenn da nur einer säße. Und plötzlich dachte ich an die Kirchengeschichtsvorlesung. Ich dachte an Spener, der gesagt hat, hey, da sind 50 Leute in meinem Hauskreis. Da sind zwar auch sonntags 300 in meiner Kirche, aber von denen, da sind ganz viele, die halten das nicht für nötig, mehr zu machen. Und plötzlich habe ich angefangen, mich zu freuen, dass 110 Anmeldungen da sind. 110 Leute, die sich auf den Weg machen nach Kriwitz. 110 Leute, die es scheinbar ernst meinen mit ihrem Glauben. 110 junge Menschen, die was von Jesus hören wollen. Henrik, freu dich darüber, dass du 110 hast, denen du was aus Gottes Wort sagen kannst. Und wenn du nach Hause fährst und es kommen irgendwelche Gedanken des Widerstands oder es kommen irgendwelche Leute, die solche Gedanken in den Weg legen wollen, dass das mit deinem Leben mit Jesus, dass das nicht so ernst nehmen sollst, dann vergeude deine Kraft nicht mit Gedanken, wie du sie überzeugen kannst, sondern setz deine Kraft da rein, an diesem Bild weiterzuarbeiten. Die Vision wird kritisiert, aber Nehemia betet und arbeitet weiter. Könnte man denken, dabei bleibt es alles gut, aber es geht ja noch weiter. Wir haben was davon gelesen, ab Kapitel 4, Vers 1, dass Sanballat und Tobia damit nicht zufrieden sind. Die merken das, hey, die lassen sich von unseren Vorwürfen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Die machen einfach weiter. Okay, dann gehen wir hin. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn plötzlich das Heer aus Samaria in Jerusalem steht. Ob sie dann immer noch weiterbauen. Plötzlich kommen die offenen Geschütze, der Versuch des offenen Kampfes. Er verbündet sich auch noch. Ja, da sind noch Leute aus anderen umliegenden Volksgruppen. Die schließen sich zusammen. Wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, dann merkt man, Norden, Westen, und Süden, ja, Osten ist nicht so viel, da kommt ziemlich schnell das Meer. Ja, aber um ganz Jerusalem drumherum verbünden sich die Völker und wollen nach Jerusalem, um zu kämpfen. Und an dieser Stelle merken wir, dass wir noch eine ganz andere Dimension in unserem Leben als Christen haben. Dass Leute aus den eigenen Reihen kommen und uns Dinge madig machen, ist das eine. Dass vielleicht auch Nicht-Christen da sind, mit denen du Schwierigkeiten hast. Das kommt auch noch obendrauf. Aber dann sehen wir an dieser Stelle noch eine ganz andere Dimension. Das ist der Kampf des Teufels gegen Gott. Jerusalem ist Gottes Stadt. Und hier entsteht etwas. Hier wird Gottes Reich gebaut. Hier wächst etwas, was Gott gefällt. Und überall da, wo etwas entsteht, was Gott gefällt, da kommt noch eine ganz andere Dimension ins Spiel. Ich gehe mal ganz kurz durch verschiedene Abschnitte in der Bibel. Als der Garten Eden wächst, als Adam und Eva im Paradies sind und beginnen, den Garten Eden zu bebauen, das ist etwas, was Gott gefiel. Gott hatte das so vor. Und wer kommt? Die Schlange kommt und schlägt rein. Der Teufel kommt und macht es kaputt, weil es ihm nicht gefällt, dass etwas für Gott entsteht. Als Jesus seinen aktiven Dienst beginnt, er geht zum Jordan, er lässt sich taufen, Gott bestätigt ihn, das ist mein geliebter Sohn. Was kommt als nächstes? Die Versuchung in der Wüste. Der Teufel versucht reinzuschlagen und ihn zu Fall zu bringen, weil es ihm nicht gefällt, dass der Sohn Gottes auf die Erde kommt und beginnt für das Volk zu predigen. Als die Apostel in der Apostelgeschichte endlich Mut bekommen, aus ihrem Schneckenhäuschen rauskommen, in dem sie nach der Kreuzigung saßen, nachdem der Heilige Geist sie erfüllt und sie rausgehen zum Predigen und sich Menschen bekehren, was passiert? Die Pharisäer kommen und versuchen, sie ins Gefängnis zu werfen. Der Teufel versucht, reinzuschlagen und zu verhindern, dass das Evangelium durch die Welt läuft. Als über die Gemeinde in Jerusalem gesagt wird, sie waren ein Herz und eine Seele, in Apostelgeschichte 4. Hammertext, wo steht, wie diese ersten Christen zusammengelebt haben. Ein Herz und eine Seele. Was passiert? Der Teufel flüstert Hananias und Sapphira ein, dass sie die Gemeinde betrügen. Und plötzlich ist ein ziemlicher Riss in der Gemeinde. Zwei Menschen, die einfach so mal hinweggerafft werden. Und wir könnten mehr Beispiele finden. Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, da wo etwas für Gott entsteht, da wird der Teufel versuchen, reinzuschlagen. Widerstand. Und wenn sich eine Vision, ein Bild von deinem Leben mit Jesus in dir breit macht und du gehst los und möchtest das umsetzen, dann rechne damit, dass der Teufel versuchen wird, dir Dinge in den Weg zu legen. Das Interessante ist, hier bei Sanballat plant zwar einen offenen Kampf, aber wie geht er vor? In Vers 5, da kommen zum Glück Leute aus den umliegenden Dörfern und sagen, hey, wir haben Sanballat gesehen und Tobia und das Heer und wir haben gesehen, sie verstecken sich um Jerusalem herum. Sie wollen sich heimlich anschleichen und dann plötzlich losschlagen. Ja, so, dass sie es gar nicht merkt, plötzlich sind sie da. Ein verstecktes Einschleichen, eine Art von heimlicher Unterwanderung. Plötzlich wollen sie in Jerusalem sein und losschlagen. Und ähnlich werden wir es erleben, dass der Teufel nicht den offenen Kampf führt. Ganz, ganz oft in unserem Leben ist es so, dass da keine großen Heere kommen, sondern dass er sich versteckt. In kleinen Situationen, mit denen du gar nicht rechnest und versucht, dich lahmzulegen. Timothy Keller, ein Prediger, den ich sehr schätzen gelernt habe, hat gesagt, Satan hinterlässt keine Wunden an unserem Körper, sondern Lügen in unserem Herzen. Ganz oft ist es so, dass wir werden nicht verletzt. Es gibt die Fälle von Krankheit in unserem Leben, die Fälle von Not in unserem Leben. Aber ganz oft ist es dann nicht die Not allein, die Not an sich oder die Krankheit an sich, sondern die Fragen, die er dir in dein Herz hineingibt. Warum passiert es mir jetzt, dass ich krank bin? Warum mache ich dieses Leid durch? Wenn Gott mich wirklich lieb hat, warum passiert mir das? Es ist ganz oft nicht in erster Linie die Krankheit oder das Leid, sondern die Zweifel in deinem Herzen, die Zweifel, die er dir einflüstert. Er hinterlässt keine Wunden an unserem Körper, sondern Lügen in unserem Herzen. Er schleicht sich an, so dass du es gar nicht merkst, und plötzlich ist er da. Wie so eine Virenmeldung am Computer. Du arbeitest und plötzlich sagt Antivir, Virus infected. Hättest du gar nicht mit gerechnet. Ich bezeichne das gerne als die Gummibärchenstrategie. Kennt ihr die Gummibärchenstrategie? Wer kennt die Gummibärchenstrategie? Woher kennst du die Gummibärchenstrategie? Ah, wow. Applaus für Luisa. Luisa hat beim Sola aufgepasst. Sehr gut. Hier gibt es noch ein paar andere Leute, die auch im Sola waren. Ne? Okay, die Gummibärchenstrategie. Wie esst ihr so normalerweise eure Gummibärchen? Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gummibärchenesser. Ja, können wir kurz überlegen. Wer von euch ist so der brüllende Löwe? Gleich eine Handvoll in die Tüte und rein damit. Ja, okay, ja, hier die brüllenden Löwen. Ja. Wer isst gerne so Stückchen für Stückchen? Okay, also ich esse auch gerne so Stück für Stück. Man weiß ja immer nicht, wann das nächste Gummibärchen, wann man das nächste essen darf, deshalb muss man das genießen. Wer fängt von euch bei den Füßen an? Da macht euch mal Gedanken drüber. Annika isst die Füße, okay. Du bist eine von den Netten. Ja? Okay. Wer von euch fängt beim Kopf an? Ich esse immer zuerst den Kopf. Ja? Wenn man den Kopf erstmal hat, ja? Wenn die Gedanken erstmal lahmgelegt sind, ja? Dann ist der Rest auch kein Problem mehr. Gummibärchenstrategie, die Gummibärchenstrategie des Teufels. Weißt du, wenn er deinen Kopf erstmal hat, wenn deine Gedanken sich erstmal um den Zweifel drehen, wenn sich deine Gedanken erstmal darum drehen, dass du es nicht schaffst, wenn sich deine Gedanken erstmal darum drehen, dass du ein Sünder bist, dann ist der Rest auch kein Problem mehr. Und ganz oft fängt es im Kopf an. Wir drehen uns, wir kreisen und plötzlich werden wir müde. Es fällt uns schwer, den nächsten Schritt zu machen. Schauen wir uns ein paar Lügen an. Lügen, die er in unser Herz sät. Das ist zum Beispiel die Lüge der Ungerechtigkeit. Der Teufel wird dir immer versuchen, in den Kopf zu setzen, du bist nicht gerecht. Egal, was du tust, du bist nicht gerecht. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir sagen, ja, er hat ja recht. Aber wenn ich die Bibel ernsthaft lese, dann werde ich feststellen, ja, ich bin nicht gerecht. Meine Gerechtigkeit reicht nicht aus, um vor Gott vollkommen zu sein. Und er versucht es so in unserem Kopf festzusetzen, dass wir den anderen Teil nicht mehr wahrnehmen. Ja, wir sind nicht gerecht und wir sind in uns selbst ungerechter, als wir uns jemals vorstellen können. Und der Teufel wird versuchen, dass sich diese Lüge ganz festsetzt und wir die Wahrheit, den zweiten Teil, dass wir gar nicht mehr dran denken. Denn in Christus sind wir gerechter, als wir jemals hoffen können. Aber er versucht, diese Lüge festzusetzen. Du bist nicht gerecht. Und wir sind in uns selbst nicht gerecht. Aber in Christus gerechter, als wir jemals hoffen können. Das ist der Blick, den wir brauchen, damit sich diese Lüge nicht festsetzt. Der Teufel wird dir sagen, okay, also du hast jetzt 20 Mal die gleiche Sünde begangen. Und du glaubst allen Ernstes, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, auch noch für die 21. ausreicht? Also weißt du, liebes Menschlein, ich bin schon eine Ewigkeit länger auf der Erde als du. Und ich kenne Gott doch viel besser als du. Und ich sage dir, nee, bei mir war das auch nicht so. Reicht es für das 21. Mal? Reicht es für das 50. Mal? Reicht es für das 100. Mal? Teufel wird dir einflüstern, weißt du, ich weiß Bescheid, ich kenne Gott und es reicht nicht. Was Jesus am Kreuz getan hat, reicht nicht aus. Und du musst dich abrackern und abstrampeln und versuchen, irgendwie gerecht zu werden. Ja, und dann kommt er wieder und sagt, ja, aber Problem 2, du bist ja nicht gerecht. Ja? Und er kriegt uns, wenn er es schafft, uns das einzuflüstern. Ja, aber die Vergebung reicht. Nimm die Bibel ernst, ja. Ich sage nochmal eine Sache, die ich schon mal gesagt habe. Lern Bibelverse, die dich schnell an sowas erinnern. Und wenn du merkst, hey, ich habe was getan, das war nicht in Ordnung vor Gott. Damit du dich schnell daran erinnern kannst, wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt. Damit der Teufel diese Chance nicht nutzen kann, um dir schnell einzuflüstern, ha, jetzt hat er dich, jetzt reicht's nicht mehr. Lass diese Lüge nicht zu, sondern erinnere dich dran, dass Gott uns zusagt, wenn ihr bekennt, vergebe ich euch, egal wie oft ihr es getan habt. Wir wollen natürlich nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja okay, dann munter drauf los. weil wir ja einfach so, ne, dann oben die Münze wieder rein, unten Vergebung raus. Aber lass dir das nicht einflüstern. Die Lüge der falschen Maßstäbe, ich weiß nicht, ob du die kennst. Also wenn du wirklich Christ wärst, dann hättest du das gar nicht erst gemacht. Wenn du wirklich wiedergeboren wärst, dann hättest du doch mit der Sünde überhaupt kein Problem. Wenn du wirklich Jesus lieben würdest, dann würdest du doch dir die Bildchen am Computer überhaupt nicht anschauen. Wenn du wirklich wiedergeboren wärst, dann hättest du auf deine Freundin, die eine schlankere Taille hat als du, doch überhaupt nicht neidisch. Und dann würdest du auch nichts Schlechtes über sie verbreiten. Und er versucht uns zu greifen und dir einzuflüstern, du kannst es gar nicht ernst meinen. Du kannst gar kein wirklicher Christ sein, weil du diese ganzen Dinge tust. Die Bibel sagt uns, dass wir auf dieser Welt, wenn wir mit Jesus leben und auch wenn wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben, dass wir immer in einem schon jetzt, aber noch nicht leben. Wir wissen, wir haben schon jetzt Vergebung. Und wir wissen, wir haben schon jetzt Möglichkeiten, wo Jesus Heiligung in unserem Leben möglich macht. Aber wir haben eben noch nicht die Vollkommenheit. Wir haben immer noch ein Stück dieser alten Natur in uns, mit der wir kämpfen. Und wenn der Teufel dir sagt, du bist es gar nicht, du bist gar kein Christ, dann erinnere dich an diesen Zustand. Du bist gerecht, du bist schon jetzt gerecht und du hast jetzt schon in Gottes Augen, ja, dass Gott auf dich schaut und dich durch Jesus als gerecht sieht. Aber du hast eben auch dieses noch nicht, diese Kämpfe. Aber das gehört zu dieser Natur einfach dazu. Deshalb lass dir, wenn Dinge passieren, wo du weißt, sie sind nicht in Ordnung, nicht einflüstern, dass du deshalb es nicht ernst meinst oder dass du deshalb kein ordentlicher Christ wärst. Deshalb haben wir doch das Neue Testament. Deshalb sagt der Herr Jesus uns doch immer wieder solche mutmachenden Verse, dass wir fallen und er uns wieder aufhilft. Weil er genau weiß, wir werden damit konfrontiert sein, mit unserer alten Natur. Lass dir nicht einflüstern, die Lüge, du wärest nicht entschieden. Satan macht uns in der Regel nicht fußkrank, sondern er geht auf den Kopf. Er schleicht sich ein und wenn er den Kopf erstmal hat, dann ist der Rest kein Problem. Deshalb ist es so wichtig, ja, das Evangelium, dass wir das Evangelium mit uns rumtragen. Die Gewissheit, ja, ich bin in mir selbst sündiger, als ich jemals ahnen konnte. Aber in Christus geliebter, gerechter, befreiter und hoffnungsvoller, als ich jemals hoffen könnte. Und zum Schluss sehen wir, dass der Angriff pariert wird. Wie macht Nehemia das? Jetzt muss er wirklich Maßnahmen ergreifen. Eben konnte er noch sagen, ja, okay, das ist Gerede, das kann ich einfach an Gott abgeben und ich baue weiter. Aber jetzt muss er wirklich Schutzmaßnahmen ergreifen, damit dieses Heer gar nicht nach Jerusalem reinkommt. Wie macht er das? Das erste ist, dass er schaut, wo ist denn die Herkunft des Widerstands? Von wo könnten sie kommen? Vers 7, wo sind denn Stellen, die besonders gefährdet sind? Ja, da stellte ich an niedrigen Stellen des Raumes hinter der Mauer, an nackten Plätzen, da stellte ich das Volk auf. Na, er überlegt sich, von wo würden sie kommen und wo würden sie angreifen? Und da stellt er Leute hin. Vielleicht hilft es dir, wenn du ein Bild von deinem Leben an diesem Wochenende neu bekommen hast, mal kurz zu überlegen, wenn ich nach Hause fahre, von wem könnte ich denn Widerstand bekommen? Wer könnte mir denn so ein paar ernüchternde Worte entgegenschleudern, wenn ich sage, hey, ich bin so motiviert vom Osterjugendtag zurückgekommen? Aus welcher Ecke könnte das kommen? Welcher Christ, der es nicht so ernst meint, hat vielleicht ein Problem damit, wenn du das machst? Und dann bete vorher dafür, für die Begegnung mit ihm, mit ihr. Ja, die Schwachstellen, die geschützt werden müssen. Wo sind die schwachen Punkte in deinem Leben? Wenn du weißt, wenn du an diesem Wochenende gemerkt hast, ich möchte was Neues anfangen, und du weißt, du bist jemand, der vielleicht eher träge ist, dann bereite dich darauf vor, dann leg dir jetzt schon eine Idee zurecht, wie du morgen, wenn du wieder zu Hause bist, damit umgehst. Wenn du in deinem Tagesablauf, wenn der so voll ist, dass es dir schwerfällt, irgendwann am Tag deine Bibel aufzuschlagen, dann überleg dir heute schon, was du mit dieser Schwachstelle machst. Überleg dir heute schon, wann du morgen Bibel lesen möchtest oder beten möchtest oder dich mit Leuten treffen möchtest, um euch gegenseitig zu ermutigen. Schwachstellen befestigen. Dann finden wir Erinnerung. In Vers 8, ich sprach und ich sah zu und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn. Und das ist nichts anderes, dass er das Bild, dass er die Vision, die Gott in sein Herz gelegt hat, nochmal hervorholt. Denn es geht ja nicht darum, dass er als Nehemia sich verwirklicht, sondern dass Gottes Vision für Jerusalem gefördert wird. Und er erinnert die Leute daran, er erneuert die Vision, er erneuert das Bild, das er mitgebracht hat und zeigt ihnen, denkt an Gott, denkt daran, dass es nicht darum geht, dass wir Menschen was machen, sondern denkt daran, es ist Gottes Wille, dass wir hier stehen. Es ist Gottes Kraft, aus der wir das tun. Es ist Gott, der das Gelingen schenkt. Und es ist Gott, der uns dazu motiviert hat. Und wenn du nachlässig wirst oder wenn du Widerstand bekommst, dann erinnere dich an dein Bild. Vielleicht so die kreativen Leute unter uns oder die Bildermaler, vielleicht kannst du wirklich aus dem, was du dir an diesem Wochenende mitnimmst, ein Bild malen. Und dann hängst du dir dieses Bild an deinen Spiegel. Und wenn du morgens früh ins Bad gehst, was hoffentlich viele von uns machen, dann siehst du deine Vision. Meine Frau und ich, wir haben eine Zeit lang, hatten wir eine Reihe in unserer Jugendgruppe und da ging es in der einen Einheit darum, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wem wir gehören. Und dann haben wir uns Zettel an unseren Nachttisch geklebt. Es stand drauf, ich gehöre Gott. Und jeden Morgen, wenn wir aufgestanden sind, war das eine der ersten Dinge, die wir gesehen haben. Ich gehöre Gott. Das Bewusstsein ist gleich da. Ja, natürlich, man kann das auch ausblenden. Man kann auch mit zu und Augen aufstehen und man kann den Spiegel ignorieren. Das ist uns allen klar. Es geht mir nur darum, euch ein paar Ideen mitzugeben, was uns helfen kann, die Vision zu behalten. Die Vision, das Bild von unserem Leben mit Jesus in Erinnerung zu halten. Ja, und das heißt auch, die Erinnerung an das Evangelium, die Erinnerung an das, was uns befähigt, mit Jesus zu leben. Ja, denn das ist nicht unsere Kraft. Es war, die Vision von Nehemia war eine Vision, die er von Gott bekommt. Und bei der er gezeigt bekommen hat, ihr in Israel, ihr habt es selber nicht geschafft. Und dennoch habe ich mein Ja zu euch. Und du wirst Tage haben, da wird es nicht klappen. Und da wirst du in der Gefahr stehen zu sagen, okay, ich hänge mein Bild an den Nagel, ich lasse es bleiben. Dann erinnere dich daran, dass Gott trotzdem dieses Ja hat. Auch wenn deine Kraft nicht ausreicht, auch wenn du schwach wirst, Gottes Ja zu dir und auch Gottes Ja zu deinem Bild bleibt. Es geht nicht weg. Gottes Ja ist fest. Dann haben wir Vers 8. Nochmal Vers 8, ja, da sehen wir, dass sie auch dieses Bewusstsein von Gemeinschaft erneuern. Da steht einer für den anderen am Werk. Ja, er sagt ihnen, kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, für eure Töchter, für eure Frauen, für eure Häuser. Es geht um eine Gemeinschaft und sie stehen wieder, so wie wir es gestern gesehen haben, Seite an Seite an Seite miteinander und ermutigen sich. Ihr seid ja, viele von euch sind als Jugendgruppen gekommen. Nutzt die Chance, Gedanken aus dem Osterjugendtag als Jugendgruppe zu teilen in den nächsten Wochen. Oder wann immer jemand von euch ein Bild für sein Leben mit dem Herrn Jesus bekommt, such dir Leute, mit denen du das teilen kannst. Such dir Leute, mit denen du Seite an Seite stehen kannst, damit ihr euch gegenseitig motivieren könnt, damit ihr gemeinsam an diesem Bild steht. Und das, wir haben ja nicht das ganze Kapitel gelesen, aber als die Gefahr wieder ein bisschen weniger wird, bleiben sie beim Schutz. Das Bild, was am Ende des Kapitels wir sehen, ist, dass das Volk sich aufteilt. Die Hälfte steht als Wachen da, die andere Hälfte arbeitet. Das heißt, nachdem die Feinde wieder weg sind, sagen sie nicht, okay, alles wieder gut, jetzt ist alles wie vorher, sondern sie sagen, sie denken daran, den Schutz aufrecht zu erhalten. Deshalb ist es gut, auch wenn du den Eindruck hast, da ist eine Schwachstelle in meinem Leben, da sind Dinge besser geworden. Da hast du mehr Befestigung bekommen in deiner Mauer. Trotzdem diesen Punkt nicht aus den Augen zu verlieren und zu denken, ja okay, Punkt 1 habe ich jetzt geschafft, da bin ich jetzt super, da kann nie mehr was passieren, gehe ich über zu Punkt 2. Denk dran, der Teufel wird immer wieder versuchen, hier oben reinzukommen. Deshalb behalt Dinge im Auge, die vielleicht meine Schwachstelle waren. Denk dran, es kann wiederkommen. Soll uns nicht die Hoffnung nehmen, dass es nicht auch irgendwann mal besser wird. Aber ein Bewusstsein zu haben, dass wir anfällig sind und dass wir immer wieder das Evangelium als A bis Z unseres Lebens brauchen, so wie ich das gestern gesagt habe. Ja, genau, gemeinsam statt einsam, dauerhafter Schutz. Ich komme zum Schluss. Rechne mit Kritik, rechne mit Widerstand. Aber lass dich nicht irre machen davon. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Und vor allem verschwende deine Kraft nicht darauf, mit Christen zu diskutieren, die es nicht ernst meinen oder die dich versuchen wollen, runterzuziehen oder die dir sagen, hey, 50% Christsein reicht auch. Sondern setz die Kraft, die Gott dir gibt, setz sie da rein, an diesem Bild zu arbeiten. Lass dich nicht irre machen. Rechne mit Widerstand aus den eigenen Reihen und lass dich auch nicht erschüttern, dass nicht alle Christen diesen Ernst haben. Lass dich nicht davon aus der Ruhe bringen. Ja, manchmal denkt man ja schon, ey, warum sind wir denn nicht alle motiviert? Warum gehen wir denn nicht alle motiviert vom Osterjugendtag zurück? Wichtig ist erstmal deine Beziehung zu ihm. Die soll fest werden. Und dann kannst du vielleicht irgendwann auch die Schritte auf die anderen zumachen und mal nachhaken. Aber lass dich nicht aus der Ruhe davon bringen, sondern konzentriere dich auf deine Beziehung und auf andere, die es ernst meinen und mit denen du dich zusammentun kannst. Rechne damit, dass trübe Gedanken kommen. Rechne damit, dass Zweifel an deiner Vision kommen. Rechne damit, dass Zweifel daran kommen, ob du es wirklich ernst meinst. Rechne damit, dass Zweifel daran kommen, ob du es wirklich schaffen kannst. Aber lass dir davon nicht den Kopf abbeißen. Und schau auf deinen Herrn, der dir sagt, ich stelle mich zu deinem Wunsch, mit mir zu leben. Und ich gebe dir die Befähigung dazu, weil du in mir, in Christus, geliebter und befähigter und kraftvoller bist, als du jemals hoffen kannst. Denn es ist nicht, und es war in Jerusalem nicht, und es ist auch bei uns nicht, unsere Kraft und unser Wille, sondern es ist der Gott des Himmels. Er wird es uns gelingen lassen, weil er ein Ja zu uns, zu dir hat. Amen. Amen. Wir wollen nochmal ein Lied singen zum Abschluss. Und ich möchte euch einladen, auch aus der Bibelarbeit heraus heute, dieses Lied als wirkliches Bekenntnis zu singen. Es ist ein Bekenntnis, es ist ein gesungenes Bekenntnis. Ich möchte dich einladen, das wirklich mit dem Blick auf Jesus zu singen und mit dem Bewusstsein, ich bekenne hier ganz offen und frei, das ist das, was ich glaube. Und das ist nicht nur das, was ich hier mit 110 anderen glaube, sondern das ist auch das, was ich morgen glaube und das, was ich in Ewigkeit glaube. Weil mein Gott es gelingen lässt. Das glaube ich.
Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig, durch den Geist empfangen, kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Und allein Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube. glaubt, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist.